Sie gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Haldenbank Mürike-Wildegg. Das mal der Gottesdienst vom Sonntag, 14. Januar 2024 aus der Kirche Mürike. Christina Ischi spielt Orgel, der Pfarrer Martin Kuse gestaltet Pfier. Lesungen macht Miriam Wicki, Lektorin aus der Kirchengemeinde Niederlenz. Herzlich willkommen.
Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, der uns trägt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht und im Namen vom Heiligen Geist, der uns tröstet und ruft. Amen. Grüezi miteinander, ich heiße Sie. Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsgottesdienst am Sonntagmorgen am 11. Wir probieren heute zuerst mal etwas Neues aus, nämlich dass wir Gottesdienst nacheinander in Niederlands und bei uns in Haldenbank-Mürike-Wildegg feiern. Ja, es ist eigentlich schön, miteinander zu feiern und einander über die Grenzen der Kirchengemeinde her auch öfter zu begegnen. Die Kirche ist unterwegs in vielen Veränderungen. Wir können diese Veränderungen immer auch nutzen, um die Kirche immer wieder anders und neu zu gestalten, wie es beim Apostel Paulus heisst: Alle Dinge sollen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Sie merken vielleicht, dass es etwas Neues ist, weil auch ich es noch nicht ganz im Griff habe mit dem Zeitmanagement. Das ist jetzt ein bisschen knapp geworden, vielleicht war der Gottesdienst ein bisschen zu lang gewesen, aber ja, nun, hat ja gerade noch gelenkt. Ich gebe Ihnen dann nachher beim Rausgehen vielleicht Hand. Aber ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind zum Feiern. Wie finden Sie das am Sonntag um 11 Uhr? Ist 10 Uhr besser oder ist 11 Uhr okay? Ja, die da sind, sagen natürlich, 11 Uhr ist okay. Ja, also, ja, es ist vielleicht wie eine Chance für uns als Gemeinde, uns ein bisschen an das zu gewöhnen und eben auch immer mehr in Austausch zu kommen mit unserer Nachbargemeinde Niederlands. Wir fangen sowieso ein bisschen an, immer mehr zusammenzuarbeiten. Wir tun uns auch gegenseitig da und dort vertreten bei Amtswochen für Todesfälle. Ich glaube, wir rücken über die Jahre jetzt dann auch immer näher zusammen, weil wir das auch müssen. Wir stehen immer noch am Jahresanfang. Der Weihnachtsfestkreis ist am letzten Sonntag mit dem Dreikönigstag zu Ende gegangen. Heute ist der erste Sonntag nach Epiphanias. Der Dreikönigstag heisst auch Epiphanias. Das griechische Wort, das eigentlich Erscheinung bedeutet, also das Fest von der Erscheinung ist das gewesen. Und gemeint ist mit dem die Erscheinung von Gott in dieser Welt, unter den Menschen, im Mensch, die Menschwerdung von Gott und auch das Erscheinen vom Stern, wo ja dann die drei Weisen aus dem Morgenland eigentlich am 6. 7. Januar an dem Fest, dann, weil sie dem Stern folgen, eben sehen, was bei uns in der Welt erscheint. Und heute ist jetzt der erste Sonntag nachher. Ich habe für den heutigen Sonntag Text von der neuen Leseordnung von der Evangelischen Kirche in Deutschland nachgelesen. In dieser Leseordnung sind eigentlich immer etwa 6 Texte vorgeschlagen, weil es gibt mehrere Lesereien, die über 3 Jahre dann jede eigentlich durch die ganze Bibel führt. So haben wir also immer mehrere Texte für jeden Sonntag. Ja, es sind viele spannende Texte gewesen und ich habe mich dann eben auch nicht für einen entscheiden können. Vielleicht ist auch das der Grund, warum der Gottesdienst ein bisschen lang geworden ist. Und Sie hören jetzt heute von diesen 6 vorgeschlagenen Texten, hören Sie heute 4. Und es gibt auch nicht irgendwie zu einem Text eine wirklich ganz profunde Predigt, sondern Sie hören eigentlich 4 längere biblische Texte. Und dann zu jedem einfach ein paar Anmerkungen, Gedanken, Überlegungen und auch nachher zu der Frage, was denn die 4 Texte eben trotz allem verbindet. Sie sind eben, finde ich, auch durch einen Faden miteinander verknüpft, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Zeiten, aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten stammen, sind sie irgendwie, ja, sie sind sich sehr unähnlich und doch sind sie irgendwie miteinander verbunden. Ich freue mich, dass ich für das heute auch haben darf, Miriam Wicki, sie ist Lektorin in Niederlands und sie hat gesagt, mal, dann komme ich auch noch mit auf Mürike. Wenn sie schon so viel zum Vorlesen hat, macht sie es gerade 2-mal. Herzlich willkommen hier in unserer Mürike Kirche. Jetzt lade ich Sie aber mal ein, zuerst in die 4 reinzugehen, mit Singen, mit Beten, mit Stillwerden. Wir lassen uns von der Liturgie nach innen führen. Und im ersten Lied geht es um ein vorausliegendes, gelobtes Land. Auch um Zweifel daran, ob man das Land findet, um die Suche danach, um die Hoffnung, dort hinzugelangen. Wir singen bei der Nummer 213. Zuerst 2 Strophen, dann werden wir still für das Eingangsgebet und nach dem Eingangsgebet singen wir miteinander auch noch die 3. Strophe. Christina Ischi spielt uns das ganze Lied einmal vor als Melodievorspiel, damit wir uns damit vertraut machen können. Wir haben es auch schon gesungen, aber es ist vielleicht nicht allen sehr geläufig. Ich bitte Sie aber zum Singen, wenn Sie können, aufzustehen. Für das Eingangsgebet lehne ich mir Wort aus von Pierre Stutz. Er hat das Gebet einmal formuliert, frei nach dem Psalm 27. Du bist die Kraft von meinem Leben. Vor wem sollte ich mehr bangen? Wenn unerträgliche Tage nicht aufhören, wenn mein Schnuff von der Hoffnung zu versticken droht, wenn alles sinnlos und leer erscheint, dann suche ich umso mehr nach Berührungspunkten mit dir. Wenn auch da im Moment sich keine Spur mehr abzeichnet, so bin ich einfach da, versuch, deine Abwesenheit auszuhalten, Bilder von dir loszulassen, um dich neu entdecken, um dir neu begegnen können, kommst du mir entgegen. Amen. Wir singen noch die dritte Strophe und sie dürfen gerne sitzen bleiben.
Der erste Text, den ich lese, steht im Josua, Kapitel 3, Verse 1 bis 17. Am nächsten Morgen stand Josua in aller Frühe auf und zog mit den Israeliten von Schittim los. Sie erreichten den Jordan und übernachteten dort, bevor sie den Fluss überquerten. 3 Tage blieben sie dort. Dann gingen die Schreiber mitten durchs Heerlager und gaben dem Volk den Befehl: Seht auf die Bundeslade des Herrn, eures Gottes. Wenn die Priester, also die Leviten, sie vor euch hertragen, sollt ihr aufbrechen. Dann zieht hinter der Bundeslade her. Doch ihr sollt etwa 900 Meter Abstand zu ihr halten. Näher dürft ihr nicht kommen. Zieht hinter ihr her, damit ihr den Weg wisst, den ihr gehen sollt. Denn diesen Weg seid ihr noch nie gegangen. Dann sagte Josua zum Volk: Sorgt dafür, dass ihr heilig seid, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Und zu den Priestern sagte er: Hebt die Bundeslade hoch und zieht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade hoch und gingen voraus. Der Herr aber sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich vor den Augen aller Israeliten groß zu machen. Dann werden sie erkennen, dass ich mit dir bin, wie ich es mit Mose gewesen bin. Du selbst sollst nun den Befehl geben und zu den Priestern, die die Bundeslade tragen, sagen: Wenn ihr am Wasser des Jordan angekommen seid, dann bleibt dort stehen. Schließlich wandte sich Josua an die Israeliten: Kommt hierher und hört, was der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Dann sagte Josua: Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott in eurer Mitte habt. Er wird vor euren Augen die Kanaaniter vertreiben, die Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und die Jebusiter. Seht auf die Bundeslade, der Herrscher über die ganze Welt wird vor euren Augen durch den Jordan ziehen. Wählt aus den Stämmen Israels 12 Männer aus, jeweils einen aus jedem Stamm. Dann schaut auf die Priester, die die Lade des Herrn tragen, des Herrschers über die ganze Welt. Wenn sie das Flussbett des Jordan betreten und mit ihren Füßen im Wasser stehen, wird das Fließen des Jordan unterbrochen. Das Wasser, das sonst immer weiter fließt, wird sich aufstauen, wie bei einem Damm. Inzwischen hatte das Volk seine Zelte abgebrochen und machte sich auf den Weg, den Jordan zu überqueren. Die Priester trugen die Bundeslade vor dem Volk her. Dann kamen die Träger der Lade an den Jordan. Der Jordan aber war damals über die Ufer getreten, schon während der gesamten Erntezeit. Als nun die Priester ihre Füße ins Wasser setzten, floss das Wasser nicht mehr weiter. Es türmte sich auf wie bei einem Damm. Es staute sich weiter oben bei der Stadt Adam, die neben Zarethan liegt. Und wo der Jordan weiter unten ins Tote Meer mündet, hatte es ganz zu fließen aufgehört. Dazwischen, ungefähr auf der Höhe von Jericho, durchzog das Volk den Fluss. Die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, blieben im trockenen Flussbett des Jordan stehen. So kamen alle Israeliten trockenen Fußes hinüber, bis der Durchzug durch den Jordan abgeschlossen war.
40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste. 40 Jahre auf der Flucht, auf der Suche. Und jetzt endlich da am Fluss, am Jordan, kurz vor dem Ziel. Noch 3 Tage sollen sie dort warten, bevor sie durch den Fluss gehen. Das ist wie ein grosses Luftholen vor dem letzten, finalen Schritt. Der Moses, der das Volk aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat, er ist gestorben. Er hat das Land noch von weitem gesehen, hat es aber selber nicht mehr dürfen betreten. Und an seiner Stelle ist als neuer Anführer der Josua ausgewählt. Und der Josua soll jetzt, so haben wir es gehört, vom Herr selber gross gemacht werden. Das Wasser vom Jordan steht still. Das Volk kann mit trockenen Füßen den Fluss durchqueren. Das ist eine Wiederholung von dem Rettungswunder am Schilfmeer vor 40 Jahren. Auf der Flucht aus Ägypten konnte das Volk das Meer durchqueren mit trockenen Füßen. Es ist eine Anspielung auf die grosse Rettungserfahrung von dortmals. Und es soll natürlich für das Volk und für die nächste Generation vom Volk, die jetzt hier unterwegs ist, heissen, der gleiche Schutz, die gleiche Rettung, die gleiche Hilfe kommt ihr über. Und doch, mich schudert etwas bei diesem Text. Und ich habe mich als erstes, als ich ihn gelesen habe, gerade jetzt, in diesem Winter, in dieser Zeit, gefragt, kann man diesen Text in unseren Zeiten lesen? Es ist ja ein Stück aus den sogenannten Landnahmeerzählungen, wo jetzt eben nicht mehr einfach nur Flucht und Rettung zum Thema haben, sondern jetzt ist das Volk angekommen, jetzt will es auch in Anspruch nehmen, was Gott verheißen hat. Und was jetzt nach dieser Durchschreitung vom Fluss kommt, ist eine Vertreibung, ein Feldzug. Die ansässige Bevölkerung soll weichen. Wir haben eine lange Aufzählung gehört, Kanaaniter, Hethiter, Hiviter und wie sie alle heissen, bis hin zu den Jebusiter. Das sind die Einwohner vom Bergland, hoch oben, wo der Ort, das Örtli Jebus liegt. Das ist das spätere Jerusalem. Und diese Passage zu lesen, das fühlt sich, finde ich, anders an in Zeiten vom Krieg. Es fühlt sich immer komisch an, aber jetzt vielleicht nochmal anders, nochmal zugespitzter und schwieriger. Wenn die Bundeslade muss vorausgetragen werden in einem grossen Abstand, 900 Meter, fast unsichtbar, so weit vorne ist die, So unnahbar und unberührbar und hochheilig ist das Allerheiligste, die Präsenz von Gott an der Spitze vom Volk. Und ich muss zurückdenken an die Weihnachtspredigt von meiner Kollegin in der Christnacht, wo sie gesagt hat, was passiert da an der Weihnacht? Gott legt sich mehr in die Hände. Ein kleines Baby legt sich mehr in die Hände. Gott kommt so nah in den Armen einer Mutter. Menschwerdig. Da ist so eine grosse Nähe und Intimität. Und da in dieser Geschichte, in dieser Landnahmegeschichte, hören wir aber so einen alten Aufguss aus Unnahbarkeit, aus Hoheit, Macht und feldherrlicher Ehre. An der Vertreibung von diesen Völkern, die das Land bewohnen, an dieser Vertreibung soll das Volk Israel erkennen, die Herrlichkeit und Kraft von Gott, von dem lebendigen Gott. Da ist er ein Heerführer, ein Bulldozer. Die Landnahmeerzählungen haben übrigens mit der historischen Realität so gut wie nichts zu tun. Sie haben nichts zu tun mit dem vermutlich langsamen Einsickern von kleinen Volksgruppen, von einzelnen Stämmen in ein fremdes, neues Land, das schon bewohnt wird und wo eigentlich auch niemand vertrieben wird. Vielmehr ist das die Fiktion von einer späteren Generation, die Fiktion von einer späteren Priesterkaste am Jerusalemer Tempel. Die Bundeslade ihrer überhöhten magischen Heiligkeit, wo man ja, wenn man sie berührt hat, sogar tot umgekehrt ist, das ist eine Fiktion. Die Priester, die den Jordan aufhalten, die das Wasser vom Jordan stoppen, eine Fiktion. Die Herrlichkeit von Gott, die sich in militärischen Erfolg wird zeigen, eine Fiktion. Wir haben es hier mit dem sogenannten deuteronomistischen Geschichtswerk zu tun, mit dem Werk von der Geschichtsschreibung, das hier im Buch Josua anfängt und das anschließt als fünftes Buch Moses, Buch Deuteronomium. Das Deuteronomium heisst zweites Gesetz. Und das Geschichtswerk tut eigentlich ausgestalten, wie sich später die Geschichte vom Volk Israel vorgestellt hat. Und sie ist ein Schulbeispiel dafür, wie eine Geschichte im Nachhinein von den Mächtigen in ihrem Sinn konstruiert und geschrieben wird. Wie gehen die Menschen über den Jordan oder durch den Jordan? Im Grunde genommen ein versprengtes Völkchen, heimatlos, vertrauend auf einen Gott, wo ihnen soll helfen, wo sie soll beschützen, wo ihnen einen Weg soll bahnen. Und der Gott wird jetzt aber dort zum Feldherr. Zu einem, der seinen Vertreter auf Erden, den Josua, zu einem grossen, auch grossen militärischen Anführer macht und wo ihn mit dem Nimbus vom Erfolg wird ausstatten. Ich aber denke bei der Lektüre an jüdischen Theologen Martin Buber, der gesagt hat, Erfolg ist keiner der Namen Gottes.
Jesaja 42, 1 bis 9. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nichts zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Er spricht: Ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen, ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen.
Eins von mehreren sogenannten Gottesknechtslieder aus dem Prophetenbuch Jesaja. Geheimnisvolle Text, immer wieder auf den Jesus deutet von den Christen. Aber das war allweil nicht so in seiner Zeit. Wer auch immer der Gottesknecht ist, auch er ist ein Anführer, eine Führungsfigur. Auch er handelt im Auftrag von Gott. Von einem Gott, wo es immer noch um seine Ehre geht. Aber die Ehre wird anders charakterisiert und anders beschrieben. Keiner, der schreit, keiner, der Schneisen schlägt und Feinde vertreibt, kein Eroberer, sondern einer, der das Recht durchsetzt, wo ein Schilfrohr nicht knickt, wo ein glimmender Docht nicht auslöscht. Einer, der ein Ziel vor Augen hat, es aber nicht mit Macht, mit Durchsetzungsmacht, sondern mit Weisheit verfolgt. Ein Wohltäter. Er öffnet den Blinden die Augen und bringt die Gefangenen aus dem Gefängnis. Da zeigt sich Gott in seiner Ehre anders und neu. Dreht andere Gesichtszüge. Der vorige Anführer, der Josua, wird zum Schrecken für die anderen Völker. Der Anführer hier wird ihnen zu einem Licht. Da klingt eine andere Seite an und Sie können das Wörtli Seite mit A oder mit E schreiben, es ist gleich. Jetzt kündige ich Neues an, heisst es. Und vielleicht dürfen wir das tatsächlich so verstehen, dass nicht nur in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte etwas Neues wird passieren, sondern dass auch Gott sich da neu und in anderen neuen Bildern zeigt. Der Jesaja malt uns das Bild von einem Friedensfürst nahe am altorientalischen Ideal vom guten und weisen Herrscher. Der regiert mit Feinsinn und mit Herz. Er sorgt für das, was ihm anvertraut ist. Er übernimmt Verantwortung. Er sucht das Recht und schützt das Recht. Ja, er hat sogar die Fähigkeit zum Heilen und zum Schützen. Und er nimmt an der Hand, wie eine Mutter oder ein Vater. Der gute Herrscher ist ein Diener an denen, die ihm anvertraut sind. Und das Licht, das von ihm ausgeht, ist nicht überschattet von Gewalt. Der erobert nicht Gebiet, sondern Herzen. Ich denke an ein Lieblingswort aus dem Prophet Sacharja. Nicht durch Heeresmacht und Gewalt, sondern durch meinen Geist.
Der dritte Text steht in Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang, dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und da sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete: In der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete: Es steht aber auch in den Heiligen Schriften, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel. Und es kamen Engel und sorgten für ihn.
Auch der Jesus ist in der Wüste. Nicht 40 Jahre, aber 40 Tage und 40 Nächte. Auch da haben wir wieder eine Anspielung auf die alten Geschichten, einen roten Faden. Und auch diese Wüstenzeit markiert einen einschneidenden Übergang. Der Jesus kommt anders zurück, als er gegangen ist. Die Zeit in der Wüste ist wie eine letzte Vorbereitung für das, was Jesus nachher wird tun und wird sein. Ein letztes Gewinnen von Klarheit, ein letztes Klären und ein letztes Schärfen von seinem Auftrag. Ob es auch so ist, dass der Geist ihn dort raustreibt, damit er ganz zu sich und zu seiner Berufung findet. Werde Jesus auch dann der gewesen, wo er geworden ist, wenn er nicht vom Geist in die Wüste getrieben worden wäre? Die Wüste ist ja ein Ort vom Tod und von der Stille. Dort bist du ganz allein, du kannst dir nicht ausweichen. Es ist ein Ort, wo du an Grenzen kommst, wo dir deine Sterblichkeit klar wird, wo Hunger und Durst kommen und dich anfallen. Auch der Jesus durchschreitet hier seinen Jordan. Auch er kommt aus der Einsamkeit, hat sich mit sich selber, mit seinen Ängsten und mit seinen Abgründen auseinandergesetzt, um dann schliesslich ganz zu seiner eigenen Mitte zu finden, um sich erkennen, zum Frieden schliessen mit sich und mit dem Weg, der kommt. Da ist einer, der eins mit sich selber und mit Gott wird. Einer, der in der Sprache der Bibel Menschensohn und Gottessohn geworden ist. Und sein Weg dorthin ist der, dass er lernt, den grossen Versuchungen widerstehen. Der Gier, der Macht und der Überheblichkeit. Er lernt zu verzichten. Er lernt Demut. Er lernt, dass er als Anführer Macht und Erfolg im weltlichen Sinn muss ablehnen. Er lernt, der Versuchung widerstehen. Und was mich am Rand bemerkt, auch wunderbar dunkt an dieser Geschichte, da steht Schrift gegen Schrift. Das Wort Gottes ist keine Einheit. Die Bibel ist mitnichten irgendetwas Homogenes, sondern jedem Zitat kann man ein anderes Zitat entgegenstellen. Die Schriften schillern in allen Farben vom Leben. Sie können sich selber widersprechen. Und manchmal genug müssen wir abwägen, was uns wichtig und richtig erscheint. Ohne einen inneren Kompass kann man die Bibel nicht lesen. Sie taugt, wie hier gezeigt wird, auch dazu, uns zu verführen. Sie taugt auch zur Versuchung und sie wird auch vom Teufel gebraucht.
Römer 12, 1 bis 16. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise. Und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet, sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er ihr diesen Dienst tun. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll es mit Hingabe tun. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Eure Liebe soll aufrichtig sein, verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen, als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit.
Da sind wir bei den frühen christlichen Gemeinden angekommen. Die Worte hat Paulus nach Rom geschrieben an die frühe und junge und noch einigermaßen ungeordnete Gemeinde von Rom. Die Handlungsanweisungen, die es in ein paar von diesen neutestamentlichen Briefen gibt, richtet sich eben an eine junge Kirche, wo Ämter und Strukturen noch erst am Entstehen sind, wo es noch nicht viel Halt in festen Strukturen und Ordnungen gibt, noch kein Dienstreglement, noch keine Kirchenordnung, wo viele Meinungen rum sind und viel Streit, viel Auseinandersetzung und viele Leute, die Parteien bilden und Meinungen eben bestimmen und ihre Meinungen durchsetzen. Und da mahnt der Paulus mit so einer Art Tugendkatalog alle an, sich in Dienst vom Ganzen zu stellen. Immer mehr staune ich über das wirklich irrsinnige Bild vom Körper mit seinen vielen Gliedern. Ein unglaublich geniales Bild, das der Paulus entwickelt hat, um die Gemeinde als Ganzes, als einen Organismus zu beschreiben, wo niemand zuoberst steht, sondern wo alle im grossen Miteinander ihre Aufgaben und ihre Funktionen und ihre Gaben haben. Grosse Anführer, gibt es das da noch? Oder sind die Leitfiguren eben Dienende? Sind die Leitfiguren die, die es verstehen, alle mitzunehmen, alle mit einzubinden und ja, das zum Leuchten zu bringen, was eben so eine Gemeinschaft trägt und auszeichnet. In all diesen vier Texten, die wir jetzt gehört haben, geht es doch darum, mit was für Haltungen, mit was für Vorstellungen wir den Weg betreten, der vor uns liegt. Vielleicht haben wir alle irgendwo einen Jordan zu durchqueren. Vielleicht schaffen wir es nicht alle mit trockenen Füßen. Vielleicht müssen wir schwimmen. Vielleicht werden wir nass. Und hinten dran ist ein Land, das kommt, wo es noch zu entdecken gilt, wo es noch zu gestalten gilt, wo wir noch herausfinden müssen, was es wird sein wird. Und wo wir uns niederlassen können. Der Weg führt in dieser Kaskade, die wir gehört haben, und wahrscheinlich auch für alle von uns, über Selbsterkenntnis und Machtverzicht hin zu Güte und Demut. Der Weg führt von einem Gott, der die fremden Völker vertreibt, zugunsten von seinem einen Auserwählten, hin zu einem universalen Gott, der sein Licht auf alle Gesichter scheinen lässt. Der Weg führt von der Macht zum Recht, vom Erfolg zum Gewissen. Der Weg ist immer der schmale Weg, der berühmte schmale Weg. So ist es immer gewesen, so bleibt es. Aber der Weg ist auch immer da und er liegt immer offen vor uns. Amen. Ich lade Sie ein zur Fürbitte. Gütiger Gott, bist du mit uns auf unserem Weg? Bist mit uns unterwegs? Hilf uns dort, wo Kräfte langsam wachsen können. Lass uns die Lebendigkeit von deinem Wort, von deinem Geist erfahren. Und um was wir für uns bitten, um das bitten wir auch für alle die, die sich sehnen, nach einem neuen Weg, nach einem Weg, der weiterführt. Drum träg du die Trauernden, die Verletzten, birg du die Versehrten, heil die Kranken. Lass Leben, das aus dir fließt, allen zur Erfahrung werden, die auf der Suche danach sind. Und brauch uns dazu nach deinem Willen. Die Stille ist der Raum vom Geist, von unserem und von deinem. So wenn wir einen Moment in die Stille gehen, ins stille Gebet, wollen unsere Wurzeln in deinen Boden senken, wollen dich aufnehmen und auf dich hören. Ich danke dir, Gott, dass du uns siehst und hörst. Alles, was uns bewegt, was uns ausfüllt, was uns vielleicht belastet und plagt, all die Flüsse, wo wir davor stehen, die Länder, die noch vor uns liegen, all das nehmen wir mit dir in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir alle miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne Danke sagen, zuerst einmal Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind, dass wir hier da miteinander die Stunde am Sonntagmorgen uns besinnen und zusammen feiern. Dann danke ich besonders die Christina Ischi an der Urgel und der Susanne Jäcki, unserer Sigristinnen-Stellvertretung, die heute hier für uns schaut. Und dann eben auch besonders die Miriam Wicki, unsere Lektorin. Wir haben ja bei uns keinen Lektorendienst, müssten wir vielleicht auch mal wieder darüber nachdenken. Ich finde das etwas Schönes, dass man hier da im Wechsel arbeiten kann. Danke, dass du mitgekommen bist hierher. Ein Ausblick auf die Woche. Am Dienstag, am 2. Ist das nächste Mal gemeinsam unterwegs. Der Treffpunkt ist da aussen am oberen Friedhoftor. Man trifft sich dort zu einem gemeinsamen Spaziergang und zu einem anschliessenden Zusammensein. Es gibt hier innen in der Kirche ein Käfeli oder ein Teeli oder was auch immer. Einfach eine Stunde, zwei Gemeinschaft. Dienstag Nachmittag am 2. Am Dienstag oben am 8. ist dann im Kirchengemeinshaus zu Möriken ein Vortrag von der Miriam Gallo-Weber. Miriam Gallo-Weber ist von Möriken. Sie lebt aber in Riberalta in Bolivien und hat dort mit ihrem Mann zusammen ein Kinderheim gegründet und aufgebaut. Wir haben an unserem Missionsbasar gesammelt für das Kinderheim und tun es mit einem namhaften Beitrag unterstützen. Und ja, sie ist im Moment da quasi im Heimaturlaub mit ihrer Familie und kommt am Dienstagabend uns ein bisschen einen Einblick geben, erzählen über ihre Arbeit, über ihre Erfahrungen in dem Bolivien mit dem Kinderheim. Ich empfehle Ihnen den Vortrag ganz herzlich. Es ist eindrücklich. Wir haben sie vor 2 Jahren schon mal eingeladen zu den Konfirmanden. Sie hat dort erzählt. Das war sehr eindrücklich gewesen. Und ja, der Eintritt ist frei. Wir legen aber eine Kollekte zusammen, dann einfach fürs Kinderheim. Am nächsten Sonntag ist am 10. auch hier in der Kirche der Abendmahlsgottesdienst mit den 4 Klässlern und ihren Familien. Eine bunte 4, wo sie alle herzlich dazu eingeladen sind, eben auch zum miteinander das Abendmahl feiern. Die Kollekte, die wir heute hier zusammenlegen in der Kirche, ist bestimmt für die Vonnefinger Stiftung. Eigentlich ist heute Kantonalkollekte für Bibelverbreitung. In Niederlande haben wir für das gesammelt, aber das haben wir, glaube ich, am letzten Sonntag schon gemacht bei uns. Und darum haben wir heute die Vonnefinger Stiftung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Gabe. Und dann möchte ich noch sagen, ja, wer nachher nicht da hinten noch möchte, einen Kaffee trinken, ist herzlich dazu eingeladen. Vielleicht haben ja ein paar von Ihnen schon gebrunchet und müssen nicht heim zum Mittag kochen. Dann besteht die Möglichkeit. Jetzt lade ich Sie noch ein zum Schlusslied bei der Nummer 843 im Gesangbuch. Wir singen von dem Lied «Vertraut den neuen Wegen» alle 3 Strophen, 843, 1 bis 3. Ich bitte Sie zum Singen und für den Schluss sagen aufzustehen. Sie dürfen dann gerne nochmal absitzen für das Ausgangsspiel. Geht mit Gott. Gott segnet dich und behütet dich. Er lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Er schaut dich freundlich an und gibt dir Frieden. Amen.